Der Umschwung der öffentlichen Meinung in Braunschweig. Das Jahr 1810 war in Braunschweig noch ruhig verlaufen, aber 1811 registrierte man eine unfreundliche Stimmung in der Stadt. Misshelligkeiten zwischen Bürgern und Militär, die ja schon die Tumulte im Jahre 1808 ausgelöst hatten, setzten verstärkt ein. Im März 1811 beleidigten Schausteller eine Patrouille der Veteranenkompanie. Anfang August sah sich die Polizei veranlasst, bei Strafe die Behinderung oder Störung von Gefangenentransporten zu verbieten. Diese Gefangenen waren ja meistens keine Kriminellen, sondern Militärgefangene. Ende August 1811 gab es einen schweren Zwischenfall zwischen einem Braunschweiger Knochenhauer und einem französischen Kürassier, bei dem der Zivilist erheblich verletzt wurde. Die Bauern wurden handgreiflich gegenüber landreiten Ordonnanzen der französischen Kürassiere, sodass Anfang Januar 1812 bekannt gegeben wurde, dass die Soldaten künftig bei solchen Vorfällen von der Waffe Gebrauch machen dürfen. Das 23. französische Kürassierregiment war von Marschall Davout nach Braunschweig verlegt worden, weil abgefangene Briefe eine beginnende Verschwörung in der Stadt vermuten ließen. Als Folge davon verschlechterte sich die Stimmung der Braunschweiger durch die Anwesenheit des verhassten französischen Regiments immer mehr. Ganz deutlich zeigte sich der Umschwung der öffentlichen Meinung, als sich im Dezember 1811 ein aufsehenerregender Kriminalfall in Braunschweig ereignete. Am 2. Dezember wurde der französische Kapitän Garnier-Mail dort erschossen. Da bekannt war, dass er ein Verhältnis zu der Frau des Zitronenhändlers Klaus unterhalten hatte, fiel der Verdacht sofort auf Klaus. Er wurde inhaftiert und des Mordes angeklagt. Wie aus den Prozessakten zu rekonstruieren ist, versuchten die Hauptbelastungszeugen, ihn zu entlasten und zu retten. Die Beweislast war jedoch so erdrückend, dass er aufgrund der Indizien zum Tode verurteilt wurde. Die Braunschweiger ergriffen unisono Partei für den Verurteilten, schon weit davon entfernt, objektiv zu sein. Die Gärung in der Bevölkerung war doppelt stark, weil der Kapitän dem Kürassierregiment angehört hatte. Davout wollte Klaus sofort erschießen lassen und Napoleon wollte Braunschweig seinen kaiserlichen Schutz entziehen, wenn das französische Blut nicht auf der Stelle gerecht würde. Aus Angst vor Repressalien Napoleons verweigerte Jérôme die Begnadigung des Verurteilten und sorgte für eine Beschleunigung des Prozesses. Klaus wurde am 10. Februar 1812 auf dem Ägidienmarkt hingerichtet. Im Nachspiel zu diesem Fall wurde von Napoleon der Belagerungszustand über die Stadt verhängt, den Landesgerichten die Zuständigkeit für derartige Fälle genommen und Jérôme der Schwächlichkeit beschuldigt.
Ende Januar 1812 führte die Lage in der Stadt wieder zu einem explosiven Ausbruch von Feindseligkeiten. Sie begannen zwischen westfälischem und französischem Militär in den Wirtshäusern der Stadt und wurden zum Straßenkampf, als Oberst Bernard vom 3. Westfälischen Linienregiment Alarm schlagen ließ, weil er der Lage nicht mehr Herr wurde. Die Bürger stürzten aus den Häusern, weil sie ein Großfeuer vermuteten. Der Pöbel wälzte sich durch die Straßen und Gassenjungen bewarfen die Offiziere mit Schneebällen. Auf beiden Seiten gab es Tote und Verletzte. Ein westfälischer Leutnant verwundete in mehreren Duellen 6 französische Kürassieroffiziere und wurde dafür von den Braunschweigern im Triumph durch die Stadt geführt. Braunschweig war den Franzosen nun endgültig verdächtig geworden und seine extreme Lage mit den Soldatenmassen verschiedener Couleur innerhalb seiner Mauern wurden nicht als Entschuldigungsgrund angenommen. Die Obrigkeit reagierte auf die Unruhen mit der üblichen Verdachtsstrategie. Am 22. Januar 1812 wurden alle Eltern, Lehrer, Vormünder und Erziehungsberechtigten von Schutzbefohlenen und Jugendlichen aufgerufen, die Jugendlichen von der Straße zu holen und nicht bei entstehenden Streitigkeiten auf den Gassen, Arretierungen oder Abführung eines Gefangenen als Zuschauer oder Neugieriger sich finden zu lassen. Die Polizei erließ ein Verbot von Musik- und Tanzgelagen in den Wirtshäusern zur Verminderung von Händeln zwischen dem französischen und westfälischen Militär. Verboten wurde auch das schnelle Reiten auf den Straßen und das Klatschen mit den Peitschen. Die Kantons- und Kommunemärs erhielten Ermahnungen, auf unzufriedene Verbreiter unbegründeter Gerüchte zu achten. Der Chef der Gendarmerie war besonders durch die Haltung des Adels beunruhigt und ergriff deshalb besondere Beobachtungsmaßnahmen.
Einige Ölperaner Bauern waren in einem Hochverratsprozess verwickelt, der unmittelbar mit dem Erscheinen des Herzogs in Braunschweig zusammenhing. In Ölper tauchte 1811 ein angeblicher Mittelsmann des Herzogs auf, der in dynastietreuen Kreisen um Hilfe zu einem heimlichen Waffentransport für den Herzog bat. Tatsächlich war der Herzog selbst inkognito vor 1809 dreimal in Braunschweig gewesen und vor Ölper im Gasthaus Weißes Ross abgestiegen. Die Bauern von Ölper wussten davon und fielen jetzt leichtgläubig auf den angeblichen Gewehrsmann des Herzogs herein. zumal ständig Gerüchte über die Wiederkehr des Herzogs umliefen. Sie brachten 900 Taler zum Kauf von Waffen auf und fuhren mit den verlangten Gespannen nach Münden. Dort flog die ganze Sache auf, denn sie waren einem Agenten der hohen Polizei auf den Leim gegangen, der auf sie angesetzt worden war. Am 1. Januar 1812 wurden sie verhaftet und nach Kassel auf die Festung gebracht, wo man ihnen den Prozess machte. Am 25. März 1812 wurden die Urteile in der Braunschweigischen Zeitung bekannt gemacht. Der Bauer Oppermann und ein Invalide namens Hagen wurden für ihre Tat hingerichtet. Die anderen Gefangenen erhielten 15 Jahre Eisenstrafe und wurden in Ketten gelegt. Am 28. September 1813 gelang ihre Befreiung. Der deutliche Stimmungsumschwung unter der städtischen Bevölkerung Braunschweigs hatte gewiss verschiedene Gründe. Einmal war die Halbherzigkeit der westfälischen Reform offenkundig geworden. Es wuchs die Erkenntnis, dass die Hoffnungen, die man an die neue Verfassung geknüpft hatte, sich nicht erfüllten. Zum anderen ließ sich nicht mehr leugnen, dass der Staat als Objekt der napoleonischen Ausbeutungspolitik seinen Bürgern bis zur völligen Erschöpfung immer weitere finanzielle und materielle Opfer abverlangen würde.